Morgen auch von mir. Ich danke euch für den warmherzigen Empfang hier bei euch. Sehr schön. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Benjamin, 46 Jahre alt, diesen Sommer seit 20 Jahren mit dieser wunderbaren Frau da hinten verheiratet. Wir haben 5 Kinder zusammen. Unser Jüngster ist dabei. Der zweite ist gerade auf einer Sommerfreizeit. Die dritte, unsere mittlere, die Tochter, ist letztes Jahr heimgegangen und ist schon beim Herrn mit 13 Jahren. Und unsere zwei Ältesten sind heute in Dülken in der Gemeinde, weil unser Ältester, der ist 18 Grad Abitur gemacht und bevor der mit dem Studium beginnt, wird er am Dienstag für ein Jahr nach Malawi zu Missionaren dort zur Hilfe fahren. Und da wollte er gerne heute noch Abschied nehmen in unserer Gemeinde zu Hause. Und deswegen haben wir den nicht dabei. Ja, es ist wunderschön, am Sonntag sich mal Zeit zu nehmen, aus dem Klein-Klein des Alltags rauszutreten und sich mal Zeit zu nehmen für das, was echt wichtig ist, was wirklich zählt. Wir sind gerade damit beschäftigt, uns mit einem zu überlegen, was auf einen Grabstein drauf soll. Und wenn man sich damit so beschäftigt, dann googelt man ja auch schon mal ein bisschen und da begegnet man ganz skurrilen Dingen, die manche Leute auf ihre Grabsteine draufschreiben. Zum Beispiel habe ich gelesen, hat jemand draufgeschrieben, hier ruhen meine Gebeine, ich wollte, es wären deine. Dann gibt es noch so spezielle Berufsgruppen, Mathematiker zum Beispiel, damit hat er nicht gerechnet. Oder der Straßenfeger, er wird nie wiederkehren. Und der Informatiker, Steuerung plus Alt plus Entfernen. Ich habe heute einen Bibeltext für euch mitgebracht. Der ist so, dass ihr ihn wahrscheinlich nicht unbedingt durchlesen würdet. Also es ist so eines der langweiligsten Bibeltexte. 1. Mose 5. Ein Register. Und ich habe gedacht, ich quäle euch da mal durch. 1. Mose 5. Und wenn du eine Seite weitermachst, dann habt ihr den Text hier. Und es geht besonders um die Namen und die Altersangaben, die Jahresangaben, die ihr euch bitte merken müsst. Es folgt das Verzeichnis, ganz kurz, wo befinden wir uns hier? 1. Mose 5, wir befinden uns zwischen Adam und Eva. Die Geschichte kennt ihr vom Ursprung, Schöpfung und wie sie aus dem Paradies rausgefallen sind und wie die Ungerechtigkeit zugenommen hat und der Kain seinen Bruder getötet hat. Und jetzt wird das Bevölkerungswachstum beschrieben und das ist genau hier die Grundlage für dieses Kapitel. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Als Adam 130 Jahre gelebt hatte, zeugte er einen Sohn nach seiner Gestalt und seinem Ebenbild. Er gab ihm den Namen Seth. Nach der Geburt Seths lebte Adam noch 800 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 930 Jahren starb. Seth war 105 Jahre alt, als er Enosch zeugte. Nach dessen Geburt lebte er noch 807 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 912 Jahren starb. Als Enosch 90 Jahre gelebt hatte, zeugte er Kenan. Nach dessen Geburt lebte er 815 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Und ich erspare euch die weiteren Verse. Ihr seht, das Muster ist immer wieder das gleiche. Er lebte, er zeugte, er lebte, er starb. Und jetzt gehen wir mal auf die nächste Seite. Von Vers 21 lesen wir weiter. Als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er Methuselah. Danach lebte er 300 Jahre lang in Gemeinschaft mit Gott und zeugte noch weitere Söhne und Töchter. Die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn hinweggenommen hatte. Methuselah war 187 Jahre alt, als er Lamech zeugte. Nach dessen Geburt lebte er noch 782 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 969 Jahren starb. Als Lamech 182 Jahre alt war, zeugte er seinen Sohn, den er Noah, Tröster, nannte und sagte, der wird uns Trost verschaffen bei der harten Arbeit auf dem Ackerboden, den Jahwe verflucht hat. Nach Noahs Geburt lebte Lamech noch 595 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 777 Jahren starb. Von seinem 500. Lebensjahr an zeugte Noah Sem, Ham und Japhet. Sehr langweiliger Text, aber wir erkennen hier eine wiederkehrende Melodie und das ist immer wieder die gleiche Melodie. Leben, zeugen, leben, sterben. Jetzt wisst ihr auch, warum es heißt, dass die Männer immer nur an das Seil denken. Und übrigens, was steht auf dem Grabstein von jemandem, der viele Kinder hatte? Er starb an Überzeugung. Aber jetzt zu der Pointe von dem Text, weil der Text hat eine Pointe. Und diese Pointe wird deutlich durch dieses immer wiederkehrende Muster und durch diese immer wiederkehrende Melodie. Leben, Zeugen, Leben, Sterben. Leben, Zeugen, Leben, Sterben. Und dieses Muster wird an zwei Stellen unterbrochen. Und das sind die zwei Stellen, glaube ich, wo der Heilige Geist möchte, dass wir da genau hinschauen. Dass wir da unser Augenmerk drauf, da sollen wir drüber stolpern. Das ist die Pointe dieses Textes. Und diese zwei Ausnahmen sind einmal Henoch und einmal Noah. Und ich möchte zunächst auf Noah eingehen, auf die Unterbrechung. Und danach komme ich zu Henoch, zu dem eigentlichen Text. Wenn wir eine Seite weitergehen. Dankeschön. Da lesen wir Vers 28, als Lamech 182 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, den er Noah, Tröster, nannte und sagte, der wird uns Trost verschaffen bei der harten Arbeit auf dem Ackerboden, den Jahwe verflucht hat. Noah kennen wir. Aber hier geht es nicht um die Geschichte von Noah. Hier geht es nicht darum, dass er die Arche gebaut hat und was er für Gott getan hat, dass er gepredigt hat und so weiter. Sondern hier geht es nur um die Namensbedeutung. Warum hat der Lamech seinen Sohn Noah genannt? Und das wird uns in dem Text ausführlich geschildert. Und es bekommt seinen Sinn durch die Melodie, die vorher geprägt wurde im Text. Das Leben bestand aus Leben, Zeugen, Leben, Sterben. Und der Lamech hat sich gedacht, was verschafft uns Trost? Bei dieser wiederkehrenden Melodie, bei diesen ständigen Routinen, die unser Leben prägen, bei immer dem Gleichen, bei dieser Sinnlosigkeit eigentlich, oder? Was verschafft uns Trost? Und er hat sich so sehr gesehnt danach, dass es einen Trost gibt, dass es einen Tröster gibt. Vielleicht hat er schon die Verheißung an den Messias, der von Anfang an gegeben war, den, der kommen würde, der Schlange den Kopf zertreten würde. Vielleicht hat er diese Sehnsucht hier schon zum Ausdruck gebracht. Jesus wird einmal der Tröster sein, der die Sinnlosigkeit des Lebens hinwegnimmt, der die Sünde hinwegnimmt und der uns zurück zu Gott führt und mit dem wir dann in Gemeinschaft leben dürfen. Noahs Eltern waren sichtlich geplagt von dieser wiederkehrenden Routine. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir in unserem Alltag Routinen haben, die sich ständig wiederholen und wir uns fragen, was ist eigentlich der Sinn dabei? Denk mal an den Haushalt bei dir zu Hause. Denk mal an Geschirr machen. Du deckst für die Familie den Tisch. Danach ist das Geschirr schmutzig, du räumst den Tisch wieder ab, spülst oder tust in die Spülmaschine, räumst wieder den Schrank, um nur ein paar Stunden später das Gleiche wieder zu tun, oder? Oder mit der Wäsche ist genau das Gleiche. Oder nehmen wir einen Fließbandarbeiter, rechts, links, vorne, hinten, rechts, links, vorne, hinten. Und das in einem Tempo, immer die gleichen Bewegungen. Am Abend schläfst du ein und das, was du noch im Traum denkst, ist rechts, oben, links, rechts, links, oben, rechts. Ne? Das ist furchtbar manchmal, oder? Und jetzt mögt ihr meinen, naja, bei Kaufleuten ist das anders. Ist aber auch nicht anders. Die haben auch jedes Jahr die gleiche Routine. Am Anfang werden Pläne gemacht, Ziele geschrieben, Zahlen, die erreicht werden müssen. Und dann arbeitet man und schuftet man und dann erreicht man idealerweise die Ziele. Und was ist im nächsten Jahr? Kriegt man höhere Ziele und muss wieder so wie ein Hamster hinter der Karotte herlaufen. Ständig das Gleiche. Manchmal Druck, aber auf jeden Fall Eintönigkeit und häufig die Frage, was ist der Sinn dahinter? Was ist der Trost für mein Leben? Was tröstet mich? Und wenn du diese Sehnsucht spürst in deinem Leben, nach Sinn in deinem Leben, dann wird es dich interessieren, was wir über Henoch lernen. Machen wir eine Seite weiter. Wenn wir eine Seite weitermachen, dann schauen wir mal, was wir vom Henoch lesen. Jetzt haben wir es. Dankeschön. Vom Henoch lesen wir in Vers 21. Als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er Methuselah. Danach lebte er 300 Jahre lang in Gemeinschaft mit Gott und zeugte noch weitere Söhne und Töchter. Die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Du kannst noch eine Seite weitermachen, bitte. Der Kontrast wird beim Henoch deutlich. Alles dreht sich um Leben, Zeugen, Leben, Sterben. Aber beim Henoch gibt es etwas Besonderes zu erwähnen. Da war etwas Spezielles. Und zwar etwas, was bei den anderen nicht zu finden war und deswegen war es erwähnenswert. Was war das? Henoch lebte beständig mit Gott. Wir wissen nicht, woran das bestand. Das wird uns nicht geschildert. Inwiefern hat Henoch beständig mit Gott gelebt? Von Mose wissen wir, dass er ein Freund Gottes genannt wurde. Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Von David wird gesagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Von Josef wissen wir, dass er in einer großen Versuchungssituation sagte, wie kann ich ein so großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Und von Jesus, von dem Herrn Jesus wissen wir, dass er gesagt hat, ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. So lebten sie beständig mit Gott. Vom Henoch wird nicht gesagt, wie er beständig mit Gott lebte. Henoch war kein Glaubensheld. Henoch hat keine Arche gebaut. Henoch hat nicht gegen Goliath gekämpft. Henoch hat kein gravierendes Opfer gebracht, wie der Abraham, der bereit war, den Isaak zu opfern. Henoch lebte einfach nur beständig mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, eine Arche zu bauen, wenn drumherum kein Wasser ist. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, gegen einen Goliath anzutreten. Ich weiß auch nicht, ob ich den Glauben hätte, meinen Sohn zu opfern. Aber beständig mit Gott leben, das kann ich auch, oder? Kennt ihr das Sonnenblumenprinzip? Die Sonnenblume, die macht eine ganz intelligente Sache. Die bewegt sich den ganzen Tag lang nach der Sonne. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild. Beständig mit Gott leben ist eigentlich nichts anderes als das, was die Sonnenblume macht. Sich ständig nach Gott auszurichten. Ständig die Augen offen zu halten. Herr, wo willst du mich gerade haben? Wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du mir begegnen? Ich erwarte alles von dir. Herr Jesus, ich bin beständig in Gemeinschaft mit dir. Und das ist für mich etwas, ohne dem ich gar nicht leben könnte. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Was mag denn Henoch motiviert haben dazu? Wir kriegen aus dem Neuen Testament einen Spoiler, den wir hier in dem Text nicht finden, der uns aber eine wichtige Zusatzinformation gibt aus Hebräer 11, Vers 5. Da heißt es, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wir haben keine Ahnung, wie dem Henoch das bezeugt wurde. Hat er geträumt? Hat der Heilige Geist ihm das mitgeteilt? Hat ein Freund ihm das gesagt? Hat er eine Stimme Gottes gehört? Er wusste das, er hat das mitbekommen. Und jetzt stell dir mal vor, du setzt einen Post ab bei Instagram oder Facebook, ja, du hast richtig Mühe gegeben, schönste Bild rausgesucht und einen schönen Text dazu, vielleicht aus dem Urlaub irgendwas. Und manche fahren ja darauf ab, je mehr Likes sie bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, viel relevanter ist doch, von wem du ein Like bekommst, oder? Ja, stell dir mal vor, keine Ahnung, Toni Kroos stolpert über deinen Post und liked das. Oder Olaf Scholz, ich weiß nicht, wen du interessant findest gerade, ja? Du kriegst so von so einem Promi ein Like für deinen Post. Das wäre doch mal was, oder? Wisst ihr, was viel großartiger ist? Stell dir mal vor, Gott macht unter dein Leben ein Like. Unter deinen Posts ein Like. Hey, und ich kenne die Gefahren von Social Media und ich weiß diese Kurzlebigkeit und ich will das, was Gottes Wort hier sagt, dass dem Herrn das Leben von Henoch gefallen hat, dadurch überhaupt nicht irgendwie gering achten. Aber ich glaube, es macht es uns so plastisch greifbar vielleicht. Und ich glaube, das haben wir nötig. Und wisst ihr, warum ich das glaube? Weil Gott es dem Herrn Jesus auch geschenkt hat. Als der Jesus auf der Erde war, hatte er zwei Begegnungen, wo Gott ihm ein Leib gegeben hat. Das war einmal bei seiner Taufe und einmal auf dem Berg der Verklärung. Und jeweils kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein Like von Gott für Jesus. Und wisst ihr, was mich noch mehr fasziniert fast? Das ist eine Stelle aus Matthäus 12. Da ist die Situation folgende. Die Menschen wollen Jesus töten. Und eigentlich bekommt Jesus Hates, Dislikes. Was wir in unserer Zeit auch erleben, oder? Menschen in unserem Umfeld, die uns verachten, die uns Böses sagen. Gerade auch in sozialen Medien gibt es vielfach Hass und Wut. Jesus erlebt also Hass. Und wisst ihr, was er in der Situation macht? Er erinnert sich an das Wort Gottes und erinnert sich an Jesaja 42 und zitiert das, da steht in Matthäus 12, Vers 18, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Liebe Leute, in Situationen, wo Jesus mit Hass konfrontiert wird von seinem Umfeld, was ihn sicherlich nicht kalt lässt und was uns auch nicht kalt lässt, was macht Jesus? Er erinnert sich an das Wort Gottes, wo Gott ihm die Zusage gegeben hat, ich habe dich erwählt, du bist mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Hey, ich glaube, wir sollten Gottes Wort kennen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir solche Verse parat haben für die Situationen, wo wir Hass begegnen, wo wir nicht Likes bekommen von unserem Umfeld. Es wäre gut, wenn wir die Bibel in solchen Zeiten kennen. Dass Gott uns liebt. Richtig, dass Gott uns liebt, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir immer wissen sollten. Hast du schon mal innegehalten und Gottes Stimme gehört, die dir gesagt hat, hey, ich habe Gefallen an dir. Ich habe Gefallen an dem, was du gerade getan hast. Mag sein, dass Menschen gerade gar nicht applaudieren für das, was du getan hast, aber ich habe das gesehen und ich habe Gefallen daran. Ich glaube, wir sollten öfter mal hinhören, wenn Gott das hört. Wir sollten öfter mal die Bibel aufschlagen und fragen, Herr, was sagst du eigentlich gerade zu der Situation, durch die ich gehe, die ich gerade erlebe? Kriege ich von dir vielleicht gerade ein Like, wo ich von dieser Welt kein Like bekomme? Wofür bekommen wir Like, beziehungsweise wofür bekomme ich kein Like? Wisst ihr, mir wollte kürzlich jemand eine Freude machen. Und was hat er gemacht? Er hat mir eine Tafel Schokolade geschenkt. Ich mag aber keine Schokolade. Dumm gelaufen. Deswegen ist ja vielleicht ganz gut, erstmal zu fragen, was mag Gott eigentlich nicht? Ja? Wofür bekomme ich von Gott kein Like? Ich habe hier ein paar Sachen bestellt. Interessanterweise steht in der Bibel häufig, dass Gott daran keinen Gefallen hat, an Dingen, wo wir eigentlich denken, daran müsste Gott gefallen haben. Und ich finde eine ganz bemerkenswerte Stelle, das ist der Psalm 51. Das ist die Situation, wo der David in Sünde gefallen war. Und wisst ihr, was der David machen könnte? Als König? Er könnte jetzt rausgehen, vor das Volk treten und ein Brandopfer opfern. Und das Volk würde applaudieren und würde sagen, was haben wir für einen frommen König, der hier ein Brandopfer investiert für seinen Gott? Wie großartig ist das denn? Und der David stellt fest, Brandopfer gefallen dir nicht. Aber ein zerbrochener Geist. Der David hat gesehen, in der Situation wäre ein Brandopfer Heuchelei. Das ist nicht aufrichtig vor Gott. Das wäre Show. Und so können manche Dinge, die wir vielleicht vermeintlich für ein Like von Gott tun, für ein, das gefällt mir, wenn du das tust, wenn du in Gottesdienst gehst, wenn du deine Bibel liest, wenn du betest, wenn wir das tun, ohne dass wir den geoffenbarten Willen Gottes in unserem Leben gehorsam umsetzen, ohne dass wir bußfertig sind und in den Dingen Buße tun, wo wir Buße tun sollen, können wir damit Gott nicht gefallen. Deswegen lehrt uns der Herr Jesus, dass wir, bevor wir das Opfer bringen sollen wir hingehen und uns mit unserem Bruder, unserer Schwester versöhnen. Dann erst kann Gott das gefällig sein. Jetzt aber zu dem, was Gott gefällt. Und da habe ich euch ein paar, wenn du eine Seite weitermachst, ein paar Sachen rausgesucht, die werden wir nicht alle durchgehen. Aber ich finde einige Dinge auch hier sehr bemerkenswert. In Sprüche 3, Vers 12 und in Hebräer 12 wird das gleiche Thema nochmal aufgegriffen. Da heißt es, ein Sohn, den der Vater, den Gott züchtigt, den liebt er. Ich habe die Logik aus meiner Kindheit irgendwie so mitgenommen, wenn ich gezüchtigt werde, wenn ich bestraft werde, wenn ich irgendwie zurechtgewiesen werde, dann ist das ein Dislike. Dann sagt mir gerade jemand, ich bin gar nicht zufrieden mit dir. Ich mag dich so nicht, wie du bist. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel lehrt uns, wenn Gott uns bestraft, wenn er uns züchtigt, wenn er uns zurechtbringt, dann ist das geradezu ein Beweis dafür, dass er dich liebt, dass er Gefallen hat an dir und deswegen an dir arbeiten möchte. Das finde ich bemerkenswert. Etwas Nächstes ist auch sehr bemerkenswert. 1. Chroniker 19, Vers 17. An den Aufrichtigen hat er sein Wohlgefallen. Das ist auch ein Gebet Davids. David stellt das fest. An den Aufrichtigen hat Gott sein Wohlgefallen. Nicht an den Perfekten, aber denen, die ehrlich und offen sind und die ihre Fehler ins Licht bringen. 1. Johannes 1 heißt es von denen, die im Licht wandeln. Und die haben Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Im Licht wandeln, das sehen wir auch im Kontext in 1. Johannes 1, heißt nicht fehlerlos zu sein. Sonst müsste nicht in Vers 9 stehen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Nein, im Licht wandeln heißt nicht fehlerlos zu sein. Im Licht wandeln heißt, seine Fehler ans Licht zu bringen. Aufrichtig zu sein. Und das gefällt Gott. Da hat Gott Gefallen dran. Der Jesus ist für uns Sünder am Kreuz gestorben. Er hat für unsere Sünde ein für alle Mal bezahlt. Und jeder, der seine Sünde zu ihm bringt, der darf wissen, er ist gerecht gemacht durch den Herrn Jesus Christus. Durch ihn sind wir gerecht gemacht, ein für alle Mal. Und das dürfen wir wissen. Und das ist nicht etwas, was wir geleistet haben, sondern das ist etwas, was wir geschenkt bekommen haben. Aber dadurch dürfen wir als Aufrichtige welche sein, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Und einen letzten aus dieser Liste hier, den vorletzten Punkt, möchte ich noch darauf eingehen. 1. Timotheus 5, Vers 4. Wer sich seiner Familienangehörigen annimmt, das gefällt Gott. Unsere Tochter war geistig und körperlich behindert und wir haben sie 12,5 Jahre gepflegt und sind in dieser Zeit mit vielen Menschen, die auch behinderte Kinder, behinderte Angehörige haben, die sie pflegen, in Kontakt gekommen. Und wir haben vielfach Menschen erlebt, die ihr ganzes Leben investieren, und zwar hochgradig investieren, körperlich, geistig, mental, um ihre Angehörigen zu pflegen. Und häufig sind das Menschen, die von ihrem Umfeld dafür keinen Applaus bekommen, sondern die einfach still und treu und langatmig und geduldig Tag für Tag das leisten. Und denen sagt Gott, ich habe Gefallen daran. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, was für eine Situation du bist, wo du gerade bist, aber vielleicht machst du auch ganz unscheinbare Dinge. Und wisst ihr was? Ich habe eine Freude daran entwickelt, unscheinbare Dinge zu tun, die Menschen nicht wahrnehmen, die ich alleine für Gott tun kann. Wo ich weiß, das kriegt keiner mit. Da werde ich keinen Applaus von Menschen bekommen, kein Lob. Aber ich bekomme ein Lob von Gott. Ich bekomme ein, das gefällt mir von Gott. Und das ist viel wertvoller. Ich komme zum Schluss und damit kannst du auf die letzte Seite gehen. Wir überspringen eine Seite. Was wird mir auf deinem Grabstein stehen? Vielleicht steht da mal wie beim Henoch, ich hatte Gefallen an deinem Leben. Gott. Was Menschen meinen in dieser Sache ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, was Gott an der Stelle sagt. Aber vielleicht machen wir es anders. Vielleicht ist der Grabstein noch ein bisschen weit weg, oder? Vielleicht fragen wir uns erstmal so, was sagt Gott über mein letztes Jahr? Oder packen wir es noch ein bisschen kürzer. Was sagt Gott über meine letzte Woche? Und vielleicht machen wir es noch kürzer. Was sagt Gott über meinen letzten Tag? Am Abend. Gott, was sagst du eigentlich über diesen Tag? Was hat dir gefallen heute an dem Tag? War da was dabei, was dir gefallen hat? Und vielleicht kommen wir dann dazu, dass wir den nächsten Tag starten, wie es der Psalmist in Psalm 143 schreibt und sagt, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Großer Gott, Herr Jesus Christus, ich möchte gerne heute an diesem Tag etwas tun, was dir gefällt. Lehre mich das und hilf mir dabei. Ich möchte gerne zum Schluss noch mit euch beten. Großer Gott, vielen Dank für dein lebendiges Wort. Das ist nicht nur Theorie, das spricht mitten in unser Leben hinein. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir am Beispiel von Henoch sehen dürfen, dass es nicht so sein muss, dass wir einfach so in unseren Routinen leben, sondern dass wir eine Ausnahme in unserem Umfeld machen können. Dass es auch nicht nur nach Geld verdienen, nach Essen, Arbeiten und Schlafen geht, sondern dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wirklich sinnvoll sind, nämlich danach zu fragen, was dir gefällt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns diese Sehnsucht ins Herz schenkst, für heute, für morgen, für jeden einzelnen Tag, dir wohlgefällig zu leben. Und dass du uns hilfst, hinzuhören, wo du uns sagst, das hat mir gefallen. Und dass du uns dieses Lob von dir so groß machst, dass wir bereit sind, dafür auch, ja, vielleicht sogar Hass aus unserem Umfeld, aber auf jeden Fall Lästerung, Verachtung in Kauf zu nehmen, wenn du nur dein "Das hat mir gefallen" darunter setzen kannst. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, und wir danken dir, dass wir mit dir in Gemeinschaft leben dürfen, dass wir durch den Herrn Jesus Zugang haben dürfen zu dir und Vergebung unserer Schuld haben dürfen und deswegen als deine Kinder welche sein dürfen, an denen du gefallen hast. Bitte präg das tief in unsere Herzen und erinnere uns durch deinen Heiligen Geist, besonders in Momenten, wo wir das vergessen haben, dass du gefallen hast an uns. Amen.